Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 64 und das sind unsere Themen. Japan-Updates, Fujitsu fertigt KI-Beschleuniger bei Rapidus und TSMC verschärft Japan-Strategie mit 3-Nanometer-Fertigung. Intels 14 Milliarden US-Dollar Buyback, Nvidia steigt für 2 Milliarden US-Dollar bei Marvel ein und außerdem in dieser Folge die 30 am stärksten finanzierten Halbleiter-Startups, Infineon Startup Challenge und ein kurzes Helium-Update. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Osterwochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hallo Frank, wie geht's dir?
Hallo Julia. Ja, alles gut. Witzige Woche.
Witzige Woche, okay. Kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht willst du ja mit deinem Wort der Woche starten.
Ja, mein Wort der Woche ist Aprilscherz, weil wir wie die letzten Jahre auch dieses Jahr wieder einen gemacht haben und wir ein paar gefunden haben.
Genau. Mein Wort der Woche ist ähnlich. Easter Egg. Ich habe es bewusst Englisch gemacht, weil man unter Easter Eggs ja die Sachen versteht, die man irgendwo versteckt. Und wir haben nämlich unseren Aprilscherz auch bei uns auf der Website im Newsbereich versteckt gehabt. Und weil Ostern ist. Bald.
Ja.
Easy as it is.
Genau, dann lass uns mal anfangen mit den Aprilscherzen. Das haben wir hier besprochen, dass wir ganz kurz noch auflösen, was wir alles für Aprilscherze gefunden haben.
Genau, oder was wir auch witzig fanden. Also witzig fanden wir zum Beispiel den Aprilscherz von GlobalFoundries Dresden. Die haben auf ihrem Instagram-Account eine Marktneuheit angekündigt. Und zwar wollten sie die Chipindustrie revolutionieren mit eckigen Wafern, mit denen sich also die Fläche viel besser ausnutzen lässt. Insgesamt 14% mehr Chips pro Wafer sind damit möglich und der Post endete mit fast zu simpel, oder? Und wer diese Frage beantwortet haben will, der kann gern nochmal auf unsere Weihnachtsfolge zurückgehen und dort ab Minute 22 und 11 Sekunden, also 22 Minuten 11 Sekunden nachhören, warum die Wafer eben nicht eckig, sondern rund sind, auch wenn das auf den ersten Blick erstmal so wahnsinnig praktisch erscheint. Was fandst du lustig?
Wir sind gestolpert über einen Post von LumiFab, also bei LumiFab, bei LumiNovo. LumiNovo ist eine Supply Chain Illumination Firma, also eine Softwarefirma, die hilft, die Elektronikzulieferkette sichtbar zu machen. Und die haben angekündigt, dass sie für 11,2 Milliarden eine Fab bauen, eine 28-Nanometer Fab in Europa. Ja, war witzig. Tun sie natürlich nicht, aber fanden wir witzig.
Die haben sich wahrscheinlich gedacht, was Elon Musk kann, das können wir schon lange.
Genau.
Ja, genau. Ich fand noch den Post vom European Defense Tech Hub ganz lustig. Das ist kein klassischer Verband, sondern eher ein Netzwerk aus Gründenden, EntwicklerInnen, InvestorInnen und Militär-Policy-Interessierten. Und die haben quasi in ihrem Post gesagt, dass wir eigentlich weniger Innovation brauchen, sondern wir müssen einfach mehr miteinander reden. Also wir brauchen mehr Policy Papers, wir brauchen mehr geschlossene Diskussionsrunden ohne Ergebnis, wir brauchen mehr generische Keynotes, so Hashtag Bridging the Gap. Und ja, das fand ich...
Ohne zu bridgen, genau.
Ohne zu bridgen, genau. Und das fand ich ganz lustig, weil so ein guter Aprilscherz, der hat ja immer tatsächlich einen wahren Inhalt oder adressiert ein echtes Problem. Und das haben wir ja eben auch schon mehrfach angesprochen, ne? Dass wir in Europa schon 25 Mal um jedes Problem herumgelaufen sind und das von allen Perspektiven kennen, aber halt ziemlich schwer ins Machen kommen. Und das hat dieser Post so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und dann hatten wir noch unseren eigenen Aprilscherz.
Ja, wir machen, wer uns ein bisschen kennt, weiß, wir machen jedes Jahr zum 1. April einen Scherz. Vor ein paar Jahren war es mal Frankie, da wurde quasi der Geschäftsführer abgelöst durch die KI. Und dieses Jahr war es ein neuer Kommunikationskanal in einem EU-geförderten Projekt. Also es gibt es noch gar nicht, aber wir haben Förderung beantragt namens Facsimile, kurz Fax. Letzten Endes haben wir das Fax beschrieben und mit allerlei Schlagworten angereichert. Vor allem Quanten und KI, Quantentechnologien und der wahre Kern, und so geht der Artikel los, bezieht sich zum Beispiel auf die ganzen Quantentechnologien, Akteure, die es wirklich gibt in Sachsen, Stichwort SachsQT. Wir haben dann aber einen Satz eingefügt, in dem sinngemäß steht, dass wir mit denen explizit nicht zusammenarbeiten, um unser Projekt nicht mit Fachkompetenz zu überlasten, sondern schön auf der Schlagwort-Integrationsebene zu bleiben.
Bullshit-Bingo-Ebene.
Genau. Wir haben es nicht so geschrieben, aber so gemeint. Es war ein Aprilscherz. Sorry, wenn irgendjemand das sauer aufgestoßen ist. Wir haben also die real existierenden Quantenakteure extra aus dem Aprilscherz. Wir haben sie eingebunden, aber nicht in unser Projekt, weil das ja nur ein Quatschprojekt war. Aber wahrer Kern fiel da in Quantentechnologien Das war unser Scherz.
Und es gab tatsächlich ein paar Leute, die es geglaubt haben.
Ja, ist wie immer so. Ne? Da muss man, oder nicht bis zu Ende gelesen. Eine Sache noch, ich habe die KI noch mal befragt, ob sie noch andere Scherze gefunden hat. Und die Antwort muss ich hier kurz vorlesen, weil ich die wiederum auch witzig fand, die KI-Antwort. KI sagt also, mein Eindruck, 2026 war der 1. April in der Halbleiterbranche entweder überraschend scherzarm oder die Witze wurden nicht breit genug gespielt, um mit der üblichen Suchindizes sichtbar zu sein. Was hingegen kein Scherz war, das hat man gefunden, waren Preisanpassungen mehrerer Hersteller zum 1.4. Das ist tatsächlich kein April-Scherz, aber auch eine indirekte News. Also manche haben ihre Preise angehoben, auch europäische Hersteller.
Aus bekannten und viel diskutierten Gründen unter anderem. Aber wir kommen mal zu unserer ersten News. Und der Übergang ist tatsächlich auch dein Wort der Woche, nämlich der April-Scherz. Denn diese Meldung ist am 1. April veröffentlicht worden. In unserem Teamsport hast du Scherz-Fragezeichen reingeschrieben. Ist aber kein Scherz, oder?
Nee, ist kein Scherz. Und ich habe die in einer Sekundärquelle dann gefunden. Die Primärquelle ist Nikkei Asia. Und dort ist der Artikel vom 30.3. oder 31.3. Also kein April-Scherz und die heißt, dass Fujitsu einen 1,4 Nanometer KI-Chip plant, Japan-based, wie es dort heißt, produziert von Rapidus.
Genau, man möchte damit Design- und Fertigungskapazitäten in Japan verbinden. Vielleicht kannst du als erstes mal ganz kurz erklären, welche Rolle Fujitsu mit Blick auf das Chip-Design von KI-Chips spielt und welche Chips dann in dieser Kooperation zukünftig gefertigt werden sollen. Weil wenn ich jetzt an KI-Chips denke, dann sind es im Chip-Design-Bereich neben Nvidia auch Qualcomm, AMD oder Marvel, über die wir später ja noch sprechen, die mit deinen Kopf kommen, aber jetzt eher weniger Fujitsu.
Genau, das liegt daran, dass die jetzt noch nicht so stark in der KI-Chip-Welt sind, aber sehr stark in der Entwicklung eigener Hochleistungsprozessoren, also CPUs eher, für High-Performance-Computing, Rechenzentren etc. Also die kommen aus dieser Supercomputer- und Serverwelt, nicht aus dem klassischen GPU-Ökosystem, was man für Training nutzt, ne? Weil man vor allen Dingen Nvidia kennt, aber auch die anderen. Und bei der aktuellen Rapidus-Geschichte geht es aber eben nicht um einen klassischen GPU-Chip, also einen Trainingschip, sondern um einen NPU, Neural Processing Unit AI Processing Chip. Und zwar für, und das Wort haben wir auch schon ganz oft verwendet, Inferenz in Servern. Ja, letztendlich wollen sie das entwickeln auf 1,4 Nanometer für AI-Inferenz, vollständig in Japan designt und gefertigt.
Mir kommt da gleich eine Frage in den Kopf, und zwar die nach den Zeiträumen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist Rapidus selbst ja bei 2 Nanometern selbst noch in der Aufbauphase. Ende 2027 soll hier erste Kleinserienfertigung möglich sein. Also dann am Ende über ein Jahr, nachdem das Intel, Samsung und TSMC machen. Die angesprochene 1,4 Nanometer Produktion soll jetzt aber schon 2029 starten. Für wie realistisch hältst du das?
Naja, es gibt, weiß nicht, ob wir das hier sogar schon mal hatten, es wird eine zweite Fabrik in Hokkaido erwähnt von Rapidus, schon mehrfach in Berichten, deren Bau ab 27 beginnen soll, könnte, wie auch immer, um ab 2029 dann 1,4 Nanometer Produkte zu ermöglichen. Ist aber noch eine Roadmap und Investitionslogik, also noch eine Planung, ist noch nicht irgendwie eine abgesicherte Serienreife und ist auch noch nicht so weit, dass man jetzt ganz sicher drauf wetten würde. Aber bisher hat Japan seine Roadmapping-Sachen eingehalten und auch hier ist es also nicht unrealistisch. Mal noch eine Zahl zum Fujitsu. Ja, Rapidus, die Fertigungsstrecke fürs Design, weil das nochmal ganz spannend ist. Die schätzen einen initialen Entwicklungsaufwand von 48 Milliarden Yen und weil das vielleicht nicht jeder im Kopf hat, das sind rund 300 Millionen Euro. Und 2/3 davon soll die Förderinitiative tragen, also rund 200 Millionen Euro, ne, für die Entwicklung eines KI-Chips. Mal zum Vergleich, das nationale Chip-Kompetenzcenter in ganz Deutschland hat aktuell ein Fördervolumen von ungefähr 50 Millionen Euro. Also in Japan wird wieder geklotzt und nicht gekleckert, wird hier aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert. Und ganz kurz, es ist eben ein ambitioniertes Programm für Data Center made in Japan und zwar bis runter zum Chip.
Also Rapidus ist ja dann quasi eine Foundry. Bei Intel Foundry haben wir ja immer gesagt, dass deren Problem auch fehlende Kunden sind. Mit Fujitsu hätte man bei Rapidus jetzt so einen Kunden, wobei auch das wieder, genau wie das gesamte Rapidus-Projekt, ja vom Staat gefördert werden soll, oder?
Ja, also zumindest 2/3 von NEDO, organisatorisches NEDO, eben dem METI, dem japanischen Wirtschaftsministerium zugeordnet, beziehungsweise arbeitet in dessen industriepolitischem Rahmen. Also der öffentliche Förderakteur, hier wäre es wahrscheinlich der VDI, der solche Entwicklungsprogramme finanziell anschiebt. Wie gesagt, 2/3 Förderung, ganz starke Industriepolitik eben, ne? Also im Sinne von stark finanziell untersetzt.
Ja, und jetzt macht Rapidus zukünftig ja auch Advanced Packaging. Wir hatten letzte Woche im Zuge der News zur geplanten Gigafab von Elon Musk darüber gesprochen, dass da auch eben Fertigung und Advanced Packaging verbunden werden soll. Soll das jetzt auch bei Rapidus passieren oder sind da weitere Partner in dieser Kooperation mit eingebunden?
Ist gar nicht so klar. Es ist offen, ob das Rapidus macht oder ob das TSMC macht. Auch TSMC ist ja in Japan stark vertreten. Kommen wir gleich noch mit einer Meldung dazu. Also man weiß es noch nicht. Aber es ist eben nach Canon, die Rapidus schon als heimischer Auftraggeber sozusagen hat für Bildsignalprozessoren. Wäre es der zweite Auftrag von Rapidus, von einem heimischen Unternehmen. Was, wie gesagt, für diesen ersten Auftrag auch von den Staatsförderung kriegt. Also sehr viel staatliche Intervention drin und trotzdem ein großes Aufschließen, wenn es klappt, auf der technologischen Ebene.
Außerdem passt das ganz gut zu ein paar anderen News, die wir noch gefunden hatten. Also zum einen konnten wir lesen, dass die Auftragsbücher der Fabs, die KI-Chips fertigen, voll sind. Insofern sind unabhängige Lieferketten sicherlich sinnvoll und eben auch strategisch wichtig. Außerdem gibt es auch immer wieder neue Ansätze für EUV-Lithografie. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Auch in Japan gibt es das. In Folge 57 hatten wir zum Beispiel über Dai Nippon Printing gesprochen, die eine 10 Nanometer Nano-Imprint-Lithografie-Vorlage entwickelt haben, die auf 1,4 Nanometer Logik-Chips abzielt. Wobei wir damals auch gesagt haben, dass diese Technologie eben auch noch in der Entwicklungsphase steckt und noch nicht für die Volumenproduktion geeignet ist. Aber zumindest zeigt eben auch das, man will da in Japan auch in den kleinsten Technologieknoten unbedingt mitspielen. Und da passt es wiederum auch, dass TSMC seine Japan-Strategie verschärft und eines seiner beiden japanischen Werke, also JASM oder JASM ist es dann in Japan, für 3-Nanometer-Produktion umrüsten oder aufrüsten will. Vielleicht kannst du diese News nochmal kurz zusammenfassen und vor allem, wo man da jetzt steht, denn die Ankündigung dazu gab es ja schon im Februar. Damals hatte ich nochmal nachgelesen, hieß es, dass man 17 Milliarden US-Dollar investieren will.
Genau, also JASM hat schon ein laufendes Werk, das ist quasi die Vorbildfabrik auch für das ESMC hier in, oder eine der beiden Vorbildfabriken für das ESMC-Werk in Dresden. Steht in Kumamoto, war ich vor 2 Jahren mal. Und die bauen daneben eben die zweite Fabrik. Die erste auch ähnliche Technologieknoten wie hier. Und die zweite sollte auf 6 Nanometer gehen. Und jetzt eben nochmal runter skaliert auf 3 Nanometer. Und der wichtige Punkt jetzt in dieser Woche ist, gibt ein Dokument der taiwanischen Regierung, was diesen Einsatz der 3-Nanometer-Technologie im zweiten japanischen Werk dort ganz offiziell genehmigt. Können das mal gerne verlinken. Und außerdem gibt es einen Bericht von Reuters, der sagt, dass dieser Start der 3-Nanometer-Produktion in Japan für 2028 geplant ist.
Bei dem, was ich gelesen habe, da stand, dass das auch so ein bisschen ein Strategiewechsel von TSMC sei, wobei ich das wiederum jetzt nicht so sehe, denn die Regel, so wie sie mir bekannt ist, ist eigentlich immer quasi N-1 gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber eigentlich war es ja inhaltlich immer so, dass man die fortschrittlichsten Knoten, also in diesem Falle wären es dann ja schon 1,4 Nanometer, beziehungsweise bei TSMC der A14-Prozess in Taiwan hat und an anderen Standorten da eben drüber liegen darf, aber dass man eben jetzt nicht sagt, alles, was jetzt Advanced Nodes sind, muss nur in Taiwan stattfinden.
Nee, ist richtig. Also dieses 1-1 ist aktuell taiwanische Politik und 3 Nanometer ist nicht das allerneueste, was TSMC zu bieten hat, aber eben doch schon beachtlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass TSMC-Vertreter und eben auch JASM immer ähnliche Positionen vertreten. Neben dem, was wir auch hier kennen, wir wollen gute Nachbarn sein, habe ich 1:1 so in Japan gehört letztes Jahr, eben auch, dass sich die Produktion am Bedarf der Kunden orientiert. Das heißt, die bauen das Werk nur in kleineren Knoten, wenn es auch Kundenbedarf gibt. Und hier ist eben spannend zu sehen, dass man offenbar mehr Kundenbedarf in Japan sieht als in Deutschland. Denn hier gibt es ja genau 0,0 Aussagen im Hinblick auf ein weiteres Werk. Aber eben leider auch eine andere Industriestrategie als in Japan. Und auch kein Fujitsu in Aussicht, die hier ein 1,4 Nanometer Chip designen im Moment.
Das Stichwort Kundenstrategie ist ein ganz gutes und bringt uns gleich zur zweiten News. Wir bleiben auch beim 1. April und kommen auf Intel zurück, über die wir gerade schon gesprochen hatten. Intel kauft nämlich jetzt für stattliche 14,2 Milliarden US-Dollar eine 49-prozentige Beteiligung an ihrer irischen Chipfabrik, der Fab 34, zurück. Verkauft wurden diese 49% 2024. Jetzt der Rückkauf. Das ist mal ein starkes strategisches Statement, oder?
Absolut, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also jetzt für 14,2 Milliarden und 2024 haben sie es für 11,2 Milliarden Dollar verkauft. Also Rückkauf 14,2, Kauf 11,2, 3 Milliarden Unterschied. Ne? Ich weiß nicht, ob sie bei der Grundstücksfläche in Magdeburg ähnliche Sachen versuchen, nur andersrum. Ich hab's beiseite.
Jetzt, wo sie wissen, wo das Budget ist von Sachsen-Anhalt.
Genau. Nee, also es ist tatsächlich, die holen sich damit die volle Kontrolle über die zentrale europäische Leading-Edge-Fab zurück. Wir sagen ja immer, wir haben keinen oder kaum Leading-Edge-Fertigungen in Europa außer Intel. Das ist genau diese Fab, Fab 34. Und wie gesagt, zahlen deutlich mehr, als sie damals bekommen haben. Das ist also kein finanzieller Reflex, sondern bewusst. Größtes zurückholen, strategischer Souveränität.
Bei den finanziellen Themen würde ich aber gerne mal bleiben. Also die Aktie hatte jetzt positiv reagiert. Wie finanziert Intel denn diesen Rückkauf?
Auch das ist spannend, weil wir ja wir schon mal gehört haben, Intel macht nichts Modernes und ist tot und hin und her. Also laut Unternehmen zum Teil über vorhandene Liquidität und ungefähr die Hälfte, 6,5 Milliarden neue Schulden. Was auch zeigt, dass man die künftige Bedeutung des Standorts dort, also nochmal Intel, Likeslip, höher gewichtet als die Vorteile der bisherigen Co-Investment-Struktur. War ja ein Investor drin. Ja, wenn das ein Unternehmen dieser Größenordnung wieder Bilanzrisiko aufnimmt, ist das fast immer auch eine Aussage über Prioritäten.
Lass uns da vielleicht nochmal tiefer reingehen. Intel fertigt ja für seine eigenen Produkte, aber eben auch im Auftrag, also vergleichbar mit TSMC, Intel Foundry. Was genau hat deiner Meinung nach jetzt inhaltlich zu diesem Schritt geführt? Also ist es eher eine gestiegene Nachfrage nach den Intel-Produkten oder ist es eben zum Beispiel, wir haben es vorhin schon gesagt, ne, KI-Chips, eine Belebung des Foundry-Business generell? Wofür ist denn diese Fab 34 bekannt? Also was wird dort genau gefertigt?
Also ob jetzt Foundry oder intern, können wir im Zweifelsfall nur mutmaßen. Wir haben keine Meldung zumindest besprochen, dass das Foundry-Business extrem boomt. Ansonsten Intel selbst nennt Irland und seine Fab 34 als zentralen Bestandteil seines globalen Produktionsnetzwerks. Okay, soweit so pauschal. Und seiner aktuellen wie zukünftigen Produktroadmap. Die Fabrik selber ist aber eine High-Volume-Fab für Produkte auf Basis von Intel 4 und Intel 3. Also 4 Nanometer, 3 Nanometer. Das sind Core Ultra und Xeon 6. Und ich würde also jetzt, ich bin nächste Woche und übernächste Woche in Irland. Mal sehen, ob ich dort mit jemandem sprechen kann. Ich würde jetzt aber eher von einer internen Produktion ausgehen und einer Sachen und auch einer ordentlichen Auslastung, dass es geht. Prinzipiell nochmal das hervorgehoben, Intel 4, Intel 3, das ist die einzige Fab in ganz Europa, die EUV-Lithografie hat. Ja? Also damit auch ein Kunde ist für ASML in Europa. Gibt sonst keine andere Fab. Nirgendwo wird sonst EUV-Lithografie gemacht. Aber die haben das. Also nochmal zusammengefasst, kein normaler Finanzdeal, sondern ein Macht- und Prioritätensignal.
Ach, Mensch, was für Worte. Spannend aber auf jeden Fall. Du berichtest, wenn du aus Irland zurückkommst. Würde mich wirklich interessieren, ob du da was rausgekriegt hast. Wir kommen zum dritten Thema. Und zwar gibt es mal wieder eine strategische Partnerschaft im KI-Bereich. Nvidia investiert 2 Milliarden US-Dollar in Marvel. Ich sag's gleich mal mit dazu. Also Marvel, der Dateninfrastrukturanbieter mit 2L. Und man will da eben auch strategisch zusammenarbeiten. In der Meldung heißt es, ziemlich weit oben, und das ist jetzt die übersetzte Version, weil die Meldung ist natürlich in Englisch. Marvel soll mit der Nvidia AI-Fabrik und dem AI-RAN-Ökosystem über Nvidia NVLink Fusion verbunden werden. Dadurch erhalten Kunden, die auf Nvidia-Architekturen aufbauen, mehr Auswahl und Flexibilität bei der Entwicklung von Infrastrukturen der nächsten Generation. Zudem werden die Unternehmen bei der Entwicklung von Silizium-Photonik-Technologie zusammenarbeiten. Und das war für mich jetzt so ein typischer Absatz in der Pressemeldung, bei dem man irgendwie das Gefühl hat, man hat ihn verstanden. Aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt, fragt man sich, okay, was genau ist jetzt das Ziel dieser Kooperation? Was ist NVLink und welche Kunden profitieren? Warum genau davon? Vielleicht kannst du das mal kurz aufschlüsseln.
Ja, also erstmal noch ein wichtiger Unterschied. NVLink und NVLink Fusion sind zwei unterschiedliche Sachen, kommen wir gleich noch dazu. Aber zur Pressemeldung. Im Kern sagt die, dass Marvel eigene kundenspezifische, sag jetzt mal XPUs, also ne, NPU, GPU, was auch immer, kundenspezifische Prozessoren und passende Netzwerktechnik in Nvidias Rack- und Interconnect-Welt einhängen darf. Und Nvidia liefert dafür andere Elemente wie die Vera, CPU etc. und eben auch die NVLink Interconnects. Das Ziel ist also, verschiedene Silizium zusammenzuschalten. Semi-Custom-Modell habe ich da gefunden als Wort. Das heißt, Kunden können Teile der Infrastruktur stärker anpassen, etwa mit Chips von Marvel, ohne das Nvidia-Ökosystem zu verlassen. Ja, das ist ja genau die Herausforderung, was man aus der Apple-Welt kennt. Ne? Wenn du irgendwas mit Apple hast, musst du alles andere von Apple kaufen. Und Nvidia war eine Zeit lang auch so unterwegs, du musst halt dann alles machen. Die weichen das aber auf, damit du quasi in dem Nvidia-Ökosystem bleibst. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, dass Kunden anfangen, eigene vor allen Dingen Inferenz-Chips zu entwickeln. Und hier machen sie eben die Tür auf, dass trotzdem noch in einer ansonsten Nvidia-dominierten Serverfarm betreiben kannst. Also Nvidia will damit verhindern, dass große Kunden für Custom-AI-Systeme, also sagen für dieses oder jenes, brauchen wir ein bisschen ein eigenes Silizium, dass sie komplett aus dem Nvidia-Stack rauskippen und vollständig eigene Architekturen machen. Also so ein Balanceakt zwischen andere reinlassen und trotzdem noch am Drücker bleiben. Und nochmal zur Unterscheidung, also NVLink ist diese Nvidias proprietäre Hochgeschwindigkeitsverbindung für die Kopplung von GPUs und anderen Chips innerhalb der Systeme. Und NVLink Fusion geht noch einen Schritt weiter. Das erlaubt es den Kunden, eigene oder partnerbasierte kundenspezifische Prozessoren mit dieser Nvidia-Verbindungswelt zu kombinieren. Also nicht nur Nvidia-Chips sprechen mit Nvidia-Chips, sondern Drittanbieter-Silizium kann in eine Nvidia-kompatible Rack-Architektur eingebunden werden, solange es NVLink Fusion-kompatibel ist.
Also das Bleiben in der Nvidia-Welt, wie du es jetzt gesagt hast, ist das eine. In der Meldung war aber auch explizit davon die Rede, dass man KI-Rechenkapazität skalieren will, eben durch die Vernetzung von Chips und Systemen. Was steckt da technologisch dahinter? Wie will man das machen?
Ja, genau das. Du kannst andere mit reinnehmen und ein großes Bottleneck ist genau diese Connectivity und da bringt Marvel jetzt eben Kompetenzen mit rein, die Nvidia zwar teilweise selber aufbaut, aber eben nicht in der gleichen Breite besitzt. Optische Interconnects, High-Speed-Connectivity und eben auch dieses Schlagwort, was wir ein paar Mal hatten, Silicon Photonics. Genau das wird eben immer wichtiger, weil die KI-Systeme nicht mehr nur am einzelnen Beschleuniger scheitern, sondern an Datenbewegung zum Beispiel. Ja? Und Silicon Photonics nochmal ist deshalb besonders wichtig, weil wenn die immer größer werden, die Cluster, dann werden diese elektrischen Verbindungen, die bisher über Kupfer sind, zunehmend zum Engpass bei Reichweite, Energieverbrauch, Dichte und da bietet eben Photonik einen Ausweg. Und da holen sich mit Marvel auch eine Kompetenz rein. Also wie gesagt, super, super Erweiterung. Was gleichzeitig auch die Tür aufmacht, sich ein großes System hinzustellen, wo du eben nicht nur Nvidia-Chips einkaufst, was auch, und wir haben das schon ein paar Mal besprochen, in dieser Data-Center-Welt in Europa, wenn du ein europäisches Datenzentrum machst, macht das letztendlich auch die Tür auf für einen in Europa designten Chip, den du, wo du immer noch was kaufen kannst von Nvidia, aber auch eigene Sachen mit reinhängen kannst. Also prinzipiell gut für alle.
Absolut. Und wir kommen zur ersten Kurznews und wollen ein bisschen über Startups sprechen. Und zwar die 30 Halbleiter-Startups, die bis zu Beginn 2026 die größten Finanzierungen erhalten haben. Unter den Top 30 sind mit Graphcore, Xmos und Aptalysis, die kommen alle aus UK, sowie Accelera AI aus den Niederlanden, 4 europäische Startups. Ist kein deutsches dabei und die USA führen das Ranking an und zwar mit rund 2/3 der Startups. Was sagt das generell erstmal über das Ökosystem oder Startup-Ökosystem Europa?
Also die Liste haben wir gefunden in einem LinkedIn-Beitrag, wo der Autor gesagt hat, die Daten gibt es sonst nirgendwo und er hat das Handy zusammengesucht, die 30 Top-VC-backed Startup-Companies. Er sagt auch explizit, die Liste ist ohne chinesische Startups, weil es dort so schwierig ist, an offizielle Daten zu kommen. Ansonsten zu dem Startup-Ökosystem Europa, da lese ich mal hier was ab, was direkt im Beitrag steht. Europe produces world-class research and equipment. It does not yet produce world-class VC-backed Chip Startups at Scale. Also gut in Forschung und Entwicklung, aber wirklich hochskalierte Venture Capital unterstützte Chip Design Startups sind wir noch schwach als Europa insgesamt und gilt eben natürlich leider auch für Deutschland.
Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja zumindest auch ein paar Initiativen, die diese Scale-Up-Lücke jetzt schließen sollen. Vielleicht nochmal technologisch. Also Startups, die sich mit KI-Inferenz, Chiplets, optischen Interconnects und spezialisierter KI-Hardware befassen, haben insgesamt die höchste Menge an Venture Capital eingesammelt. Was sind abseits dessen Funding-Trends, die man von dieser Liste sonst noch so ablesen kann?
Also der fasst das auch im Post gut zusammen, was es noch gibt. Also dieser Inferenz, Riesenthema. Dann alle in der Liste, alle, ich muss es nochmal betonen, alle sind fabless.
Wirklich alle?
Es gibt kein einziges produzierendes, ja, nee, wirklich alle. Auch die 3-5 Firmen, also die Spezialchips machen, niemand fertigt die selber, sind alle fabless. Das ist nochmal ganz spannend. Dann RISC-V als Architekturwette sind, glaube ich, 4 drin, die auch substanziell dabei sind. Und auch noch diese Konzentration, die Top 3, das sind Cerebras, Grok und Astera Labs, machen zusammen 60 Milliarden in kombinierten Wert aus. Und was er auch sagt, die Käufer oder die Investoren kaufen Architekturwetten, keine Revenues, keine Umsatzerlöse. Als Beispiel ist Nuvia angeführt. Die haben noch nicht einen einzigen Chip shipped, also noch nicht einen Chip hergestellt und verkauft oder ausgeliefert. Und Qualcomm hat trotzdem schon 1,4 Milliarden in die eingezahlt. Zum Vergleich mal Spin Cloud Systems, ne, ein Chip Design Startup von hier, die nicht nur einen Chip ausgetapet haben, sondern weiß gar nicht wie viele Zehntausende daraus ein System gebaut und das System läuft und das haben sie verkauft. Also da ist man hier einfach viel in Deutschland und auch in Europa viel konventioneller unterwegs, damit aber langsamer und ja, man schafft es nicht so schnell so hoch zu skalieren, wie das in den USA eben immer noch passiert.
Wir bleiben beim Thema Startups und wollen ganz kurz über die Infineon Startup Challenge sprechen. Die geht nämlich in die nächste Runde. Diesmal ist das Thema humanoide Robotik. Gesucht werden Startup-Lösungen, die zum Beispiel Technologie für virtuelle Haut und Hände liefert, Umgebungserfassung mittels Kamerasystem, Radar, Mikrofon und ähnlichen Technologien, aber auch Rückmeldemechanismen mit Laserscannern oder neuartige Motorsteuerungstechnologien für Roboterbewegung. Jetzt ist Robotik nicht unser Kernthema, aber warum sprechen wir heute trotzdem über diese Challenge?
Aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Infineon ein wichtiges Mitglied von uns ist. Ein anderer, dass das keine rein deutsche Challenge ist, sondern das Halbfinale der Challenge wird tatsächlich hier in Dresden sein, bei den Silicon Saxony Days. Das Finale wird auf der EBSCON sein in Graz. Das ist das Event von Silicon Alps. Grüße gehen raus nach Österreich an die Kollegen. Und im Kern ist das natürlich trotzdem ein Halbleiterthema. Gefragt für die Challenge sind genau die Bausteine, die natürlich zur Kernkompetenz der europäischen Halbleiterbranche gehören. Sensorik, Leistungselektronik, Motorsteuerung, Edge AI. Es ist also viel weniger ein Ausflug in ein fremdes Feld, als vielmehr ein neues Anwendungsfenster für Chip-Technologien, in denen besonders europäische Player sehr, sehr stark sind. Und Robotik als großer Wachstumsmarkt hat das Potenzial, Automotive vielleicht nicht zu ersetzen, aber zu begleiten. Letzte Woche haben wir, glaube ich, über Elon gesprochen, der ja davon ausgeht, dass es mal irgendwann 10 Milliarden solche humanoiden Roboter gibt. Und insofern passt das schon auch gut zu unseren Themen.
Absolut. Geht ja sogar teilweise Hand in Hand. Also bei Elon Musk Strategie sieht man das ja, wie er quasi vom Automobil zur Robotik jetzt übergeschwenkt ist. Und am Ende, wenn es mit Bewegung zu tun hat, gibt es da natürlich Schnittstellen. Wir kommen noch kurz zur dritten Kurznews. Wir wollen noch mal ein Thema aufgreifen, das gerade als eines der Themen die Tagespresse beschäftigt. Und auch wenn das Thema generell natürlich überhaupt nicht lustig ist, will ich trotzdem noch mal die Brücke zum April-Scherz schlagen. Ich habe nämlich schmunzeln müssen bei einer Überschrift, die ich dazu gelesen habe. Und die lautet: Heliumknappheit trifft Medizin, Chipindustrie und Kindergeburtstage. Air Liquide, Linde und Air Products and Chemicals, das sind die drei größten Anbieter des Industriegases, das eben für die Chipindustrie von entscheidender Bedeutung ist. Du hast dich ja ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigt und insbesondere natürlich auch aus dem Blickwinkel der Halbleiterindustrie. Wie prekär ist jetzt deiner Einschätzung nach die Lage, auch in Anbetracht der aktuellsten Entwicklungen?
Also ich habe, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen schon mal dazu einen LinkedIn-Post gemacht, wo wir das schon mal diskutiert haben. Und Fakt ist, ich glaube, ein Drittel ungefähr der Weltproduktion von Helium kommt aus den Gasfeldern in Katar, Ras Laffan, und die sind getroffen worden von einer iranischen Rakete im März, Anfang März. Das heißt, da ist wirklich, reden wir jetzt nicht nur über Blockade von in der Straße von Hormuz, was vielleicht noch dazukommt, sondern möglicherweise wirklich die Quelle beschädigt, ein Drittel. Gibt aber andere Quellen. Und Helium wird in der Halbleiterindustrie verwendet, mehr noch in der Speicherherstellung als jetzt in den Werken, wie sie hier in Dresden und Norden sind. Aber auch hier werden sie verwendet. Potenziell schwer ersetzbares Prozessgas. Und wenn man dann noch tiefer reinlöscht, findet man auch, dass Airgas, das ist die US-Tochter von Air Liquide, im März für Helium-Lieferverträge Force Majeure erklärt hat. Heißt, die liefern nur noch einen Teil und haben also gesagt, höhere Gewalt, wir müssen jetzt ein bisschen was machen, die anderen nicht. Prinzipiell aber 2 Aussagen dazu, die sind wichtig und die habe ich jetzt auch die Woche nochmal offiziell in einem anderen Interview gesagt. Die Halbleiterindustrie, insbesondere die Hersteller, reden wir jetzt über die Werke, hier im Silicon Saxony, aber auch woanders, haben ihre Supply Chain sehr, sehr, sehr genau im Blick. Und zwar nahezu in Echtzeit und nicht erst seit gestern. Spätestens nach Fukushima hat man da erkannt, dass man punktuell von einzelnen Regionen abhängig ist und überwacht das sehr, sehr, sehr genau. Wie gesagt, nahezu in Echtzeit. Das Thema Helium ist damit also seit 28.02., da ist der Iran-Krieg losgegangen, oder spätestens seit dem 2.03., da erfolgte dieser Angriff auf Ras Laffan. Seitdem ist das Thema Helium hier auf dem Schirm, aller spätestens. Und für Silicon Saxony können wir die Helium-Krise, die hier manchmal herbeigeschrieben wird, können wir erstmal absagen oder mindestens mal verschieben auf eine ganz schöne Zeit. Man hat sich, wie gesagt, darauf eingestellt. Man hat sich um Alternativen gekümmert, etc. Ist also jetzt keine Helium-Krise in Aussicht. Dass das mutmaßlich mit höheren Kosten verbunden ist, das hat niemand offiziell bestätigt. Aber das ist jetzt mal ein educated guess von mir. Vor diesem Hintergrund muss man auch immer bewerten, wenn man dann Aussagen darüber hört, wann dieses Gasfeld und damit auch die Helmproduktion wieder quasi ans Netz geht und wer vielleicht ein Interesse daran hat, da sehr große Zahlen zu kommunizieren oder auch nicht. Also Fakt ist, keine Heliumkrise aktuell in Aussicht, weil sehr, sehr gutes Supply Chain Management einfach passiert. Also Grüße gehen raus an alle Supply Chain Manager, die da wirklich im März einen tough Job mit Sicherheit hatten.
Gut, wir beobachten weiter, wie es auch insbesondere da um die Straße von Hormuz weitergeht. Aber zumindest gibt es in Deutschland jetzt eine nationale Chemieagenda, die befasst sich einerseits mit dem Thema PFAS und will aber andererseits auch ein Lab-to-Fab-Accelerator gründen, der also Spezialchemikalien und Wirkstoffe für die Halbleiterindustrie sichert. Hast du dich da näher mit beschäftigt? Hast du schon mal reingeschaut?
Nee, offen gesagt noch nicht. Muss ich noch tun. Ich habe es nur überflogen. Sind ein paar andere Punkte drin, die für die Halbleiterindustrie definitiv auch wichtig sind und gelten. Stichwort niedrige Strompreise zum Beispiel. Ansonsten in der Tiefe muss ich mal noch reinschauen. Chemieindustrie, wichtiger Zulieferer für die Halbleiterproduktion. nicht nur bei Helium, insofern schon relevant, aber nee, müssen wir nochmal verschieben, wenn dort noch was ganz Akutes drin ist.
Und sonst so? Mistral AI investiert 830 Millionen US-Dollar in Rechenzentrum. Das französische KI-Startup nimmt einen Kredit von 830 Millionen US-Dollar auf, um nahe Paris ein KI-Rechenzentrum mit NVIDIA-GPUs zu bauen. Das Rechenzentrum soll vor allem für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle genutzt werden. 13.800 NVIDIA-GPUs sollen zum Einsatz kommen, schreibt das Unternehmen selbst auf LinkedIn. Die Inbetriebnahme ist laut Reuters für das zweite Quartal 2026 geplant. Gut, Frank, dann gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Auch wenn es noch nicht nächste Woche ist, würde ich gern schon mal die APCM, also die Advanced Process Control and Manufacturing Conference, am 28. bis 30. April in Catania, also in Sizilien, ankündigen wollen. Fokusthemen sind da eben Advanced Process Control und Manufacturing Effectiveness. Es gibt über 50 Fachbeiträge aus Industrie und Forschung. Es gibt eine Special Session zum Thema Shaping Europe's Future, Competitive and Sustainable Chip Fabs, und das ist ein Event, was wir seit über 23 Jahren organisieren. Host und einer der drei Prime-Sponsoren ist ST Microelectronics. Wer also Lust auf natürlich ein bisschen Sonne, aber vor allem auch Deep Dives zu den Themen Fab-Automatisierung und dem effizienten Einsatz von KI haben möchte, der kann sich hier noch ein Ticket sichern. Und jetzt nochmal zurück zur nächsten Woche. Hast du noch was im Kalender?
Ja, am Mittwoch, dem 8. April, findet ein Webinar statt von EuroCDP, also die Chip-Design-Plattform Launch Your Fabless Future. Da werden die EuroCDP Venture Building Programs für EU-Startups vorgestellt. Also Link zu unseren Top 30 VC-Backed-Up-Startups an alle Acceleratoren, Investoren auch und insbesondere natürlich potenzielle Startups. 8. April, EuroCDP Webinar zum Launch der Kurs. Dort gerne mit einwählen.
Fabless hätte auch unser Wort der Woche sein können. Aber gut, das passt ja öfter mal. Das war's schon wieder für diese Ausgabe von What's Chippening heute am Karfreitag. Wenn wir was besser machen können, dann schreibt uns das gerne an redaktion@silicon-saxony.de, und auch diesmal die kleine Teilaufgabe und der Wunsch, dass ihr gern unserem Podcast folgt. Manchmal kann man da auch den Podcast zu seiner Favoritenliste adden. Das sorgt dann dafür, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann auch einen ganz herzlichen Dank an Matthias von 1090 für die Post-Production dieser Folge und an dich natürlich, Frank.
Ja, wie immer auch vielen Dank an dich für die Vorbereitung. Auch von meiner Seite vielen Dank an Matthias. Und natürlich wie immer vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Schöne Ostern an alle und ciao, ciao.
Genau, bis dann. Ciao, ciao.